Herzlich willkommen zur unmöglichen Aufgabe, die 553. Sendung des Sneakpods aufzunehmen. Dafür haben wir unser berühmt-berüchtigtes Sneakpod-Sofa an einigen Seilen von der Decke herabhängen lassen. Und mit mir hier auf diesem Sofa sitzt Claudia Nördinger heute in ihrer Paraderolle als Tom Cruise, als, wie heißt er?
Ethan Hunt.
Genau.
Hallo. Und die nicht weniger beeindruckende Ilsa Faust, aka Robert Krüger.
Ja, ich bin bestimmt Doppelagentin oder so, ich weiß es nicht, aber das erklärst du uns gleich alles.
Auf jeden Fall trägst du eine Maske, die steht dir sehr gut.
Oh ja, danke.
Nee, das würde die jetzt nicht sagen.
Ja, die würde dir wahrscheinlich
einen Arschtritt
ins Gesicht schießen oder so.
Ja, sowas in der Art, genau. Oh, vielen Dank. Nein.
Okay, also, es geht um Mission Impossible, den sechsten Teil, Fallout. Claudia,
richtig.
Worum ging's?
Ja, also keine Sneak-Kost diese Woche, aber zwei aktuelle Kinofilme habe ich zu bieten und der eine, den ich eben jetzt auch inzwischen mir zugeführt habe, ist der aktuelle Mission Impossible Film. Ich weiß jetzt nicht, was für wie tief drin du in dieser Mythologie steckst. Ich glaube, ich habe die meisten gesehen, aber bin jetzt nicht so verstrickt in die ganze Sache, dass ich eben, sagen wir, alle Anschlussstellen oder sowas identifizieren könnte oder mir auch wahnsinnig viel Gedanken darüber mache. Also das war jetzt nicht mein...
Ja, das,
mein Einstiegspunkt.
Ich glaube, da ist mein Level dann in etwa das gleiche. Ich glaube, ich habe auch fast alles gesehen. Also ich würde jetzt behaupten, dass ich alles gesehen habe, aber beschwören könnte ich es nicht. Und mir geht es da auch so, ich gucke die, wenn die rauskommen und dann vergesse ich sie wieder 2-3 Jahre lang und dann gucke ich den nächsten, wenn er rauskommt, aber ohne dann hinzugehen und den anderen nochmal zu gucken, damit ich genau weiß, wo wir aufgehört haben oder so ein Quatsch.
Genau. Also ja, und dieser Film kam jetzt eben doch, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt ins Kino gegangen wäre, aber der Film kam doch mit High Praise von allen möglichen Seiten. Also man sagte, der ist ein richtiger Knaller, deswegen habe ich ihn mir doch angeschaut und wollte ihn eben mit der vollen Anlage und Sound, und der ist ja dann auch in 3D gewesen oder so, das hätte es natürlich mal wieder nicht gebraucht. Ja, also wir haben mal wieder Ethan Hunt mit dem Team jetzt auch um ihn rum, was wir jetzt auch schon kennen, Simon Pegg und so weiter. Und es führt auch wieder Regisseur, der Regisseur vom letzten, vom vorherigen, Christopher McRae, führt hier auch wieder Regie, der ja übrigens auch das Drehbuch von Die üblichen Verdächtigen geschrieben hat und sowas. Also schon jemand, den man auch woanders schon mal getroffen haben könnte. Ja, heißt jetzt Mission Impossible Fallout. Ich weiß gar nicht. Ich finde, man sollte jetzt überhaupt nicht so viel über den, ja, die Mission sagen oder so. Und vielleicht spielt das auch gar nicht so eine Rolle. Auch noch vorkommen tut erneut Sean Harris, den wir schon als Bösewicht Solomon Lane im vorigen getroffen haben. Henry Cavill ist neu dabei. Und noch ein paar andere Personen, bedeutenderweise auch wieder Rebecca Ferguson, eben Ilsa Faust, auch eine weibliche Figur, die eben zunehmend an Profil gewinnt. Ja, und dann tut Tom Cruise einfach das, was er am besten tut, nämlich sehr, sehr spektakuläre Stunts in einem wirklich sehr spannenden Film hinter sich bringen. Und ja, ich meine, es, was hier vielleicht ein bisschen anders ist als beim vorhergegangenen, oder sagen wir bei den zwei vorhergegangenen. Ich meine, seitdem jetzt Simon Pegg mit an Bord genommen ist, hatte man ja stärker so eine Comic Relief Sache, die ich durchaus sympathisch fand. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ich weiß, dass es ein paar Die Hard Fans gibt, die das ein bisschen nervig fanden. Ich fand das sympathisch. Ich finde, das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Also Simon Peggs Figur gewinnt durchaus ein etwas seriöseres Profil, was nicht heißt, dass der Klamauk ganz weg ist. Ethan Hunt leidet ordentlich, also muss wirklich ganz schön arbeiten. Und er bekommt eben unter anderem von der schon genannten Ilsa Faust auch ordentlich Kontra. Also muss ich ganz schön abrackern. Und ich finde, dass das wirklich ausgesprochen gelungen ist. Also wirklich im Rahmen des Genres fällt mir nicht viel ein, was man daran bemängeln könnte.
Ja, ja, das deckt sich so mit dem, was ich auch so gehört hatte, wie du vorher schon gesagt hast. Man hat aus vielerlei Richtungen gehört, dass der gut sei. Und am Anfang habe ich so gedacht, ja, von mir aus. Aber dann hat man es aus so vielen Richtungen gehört und jetzt sagst du das Gleiche nochmal. Also ich glaube, ich muss ihn dann doch schauen.
Ja, also ich fand ihn wirklich, ich meine, wie gesagt, er hat schon was Atemloses, sehr Spannendes. Er ist sehr spektakulär. Ich finde einfach, dass das... dass dieses Franchise auch davon profitiert, dass Tom Cruise so groß ist, dass er seine eigenen Regeln macht. Und dass das, was bei James Bond meiner Meinung nach zum Teil, sagen wir so, in der Diskussion um die Filme und wie die dann entstehen, vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist. Inwiefern, wie muss man sich sozusagen mit der eigenen Mythologie auseinandersetzen und was ist noch okay und was auch nicht und so. Man hat nicht das Gefühl, dass der Film von sowas hier überhaupt belastet ist. Das ist irgendwie so, irgendwie erscheint mir dieses Franchise an diesem Punkt sehr viel freier als James Bond das ist. Tom Cruise macht sein Ding, das macht er unvorstellbar gut. Also ihm beim Springen, Rennen, Schießen, was auch immer zuzuschauen, ist einfach spektakulär. Und ja, er muss sich einfach, also man hat in gewisser Weise das Gefühl, er muss hier nicht mal eine schauspielerische Leistung erbringen. Es reicht einfach, dass er die Persönlichkeit ist, die er eben ist, weil genau das hier gefragt ist. Und irgendwie hat das sehr, was sehr Befriedigendes und Befreiendes. Also ich finde daran nichts Negatives. Ich finde, Tom Cruise hat hier einfach eine Rolle und ein Franchise um diese Rolle herum perfektioniert. Und ich hoffe sehr, dass das noch eine Weile so weitergeht. Also ich hatte richtig Spaß, habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich finde, es ist ein richtiger Kracher.
Ja, cool. Ja. Mhm.
So, ich gebe 9 Punkte.
Wow.
Ich finde, es ist ein moderner Genre-Klassiker, schon jetzt.
Okay. Stopp. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ja. Irgendwie, ich hatte dieses Franchise so als, Tom Cruise und seine Vasallen machen da seit Jahren irgendwie so vor sich hin und die sind immer irgendwie so halbwegs solide. Das ist immer irgendwie so ein Tom Cruise Selbstinszenierungsvehikel, was immer weiter gesponnen wird, wo der alte Mann so tun darf, als ob er noch jung ist. Unter so Vorzeichen hatte ich das irgendwie abgespeichert und ja, die machen Spaß, aber dass da jetzt was rauskommt, was von dir 9 Punkte kriegt und als Instant-Klassik bezeichnet wird, das ist ja...
Ja, also ich finde auch nichts von dem, was du gesagt hast, ist grundsätzlich falsch. Ich finde schon, dass das so ist, aber ich finde einfach, dass das in sich so perfekt funktioniert, dass ich das nicht als Kritik sehen würde. Und ich meine, die 9 Punkte sind eben wirklich im Rahmen dessen, was du von so einem Film willst. Der bietet dir einfach genau das und in einer Perfektion, die ich finde, nirgendwo anders im Moment zu finden ist. Also momentan sehe ich diesen Film als in einer eigenen Klasse eigentlich, was dieses Genre angeht. Und eben es ist einfach so, der Vergleich mit James Bond bietet sich immer an. Und bei James Bond geht es mir einfach so, dass ich das Gefühl habe, auch wenn ich den letzten mehr mochte als viele und Skyfall toll fand und so, habe ich das Gefühl, es ist einfach ein Franchise, was so viel Ballast mit sich rumträgt und so irgendwie so kompliziert dadurch geworden ist. Und das merkt man diesem Film überhaupt nicht an. Also dieser Film wirkt frei irgendwie und deswegen macht er, glaube ich, auch so viel Spaß. Ja, also ich mochte ihn wirklich sehr. Ich würde auch noch, wer ihn auch mochte, würde ich empfehlen, wenn das nicht sowieso schon konsumiert wurde, vom Empire Film Podcast, was ja ein weiterer sehr, sehr zuhörerpotenter englischsprachiger Filmpodcast ist. also zusätzlich zu dem Kermit und Mayo, den ich ja auch immer höre. Da gibt es zwei Teile vor allen Dingen, also sie haben eigentlich drei Fallout-Spoiler-Specials, wo vor allen Dingen der Teil 2 und 3 sehr interessant sind, weil das sind insgesamt 6 Stunden Interview mit dem Regisseur, also mit Christopher McQuarrie. Und das ist wohl so abgelaufen, dass sie erst einen Teil gemacht haben, der 3-stündig war. Und dann Christopher McQuarrie selbst im Nachhinein gesagt hat, ihm kommt das Gespräch aber so ein bisschen unfertig vor. Und dann haben sie nochmal 3 Stunden etwas später drangehängt. Und das ist sehr, sehr interessant. Also das ist eine wirklich interessante Unterhaltung. Christopher McQuarrie hat noch auch eine sehr sympathische Art, darüber zu erzählen, wie er Dinge gelernt hat und was er jetzt vielleicht kann, was er vor, ja, zum Beispiel auch im letzten Film noch nicht konnte. Und ja, und wie da sein Lernprozess aussah und wie eben der Film entstanden ist. Ich finde, ganz im letzten Teil von Part 3 wird es dann sehr stark eine Tom Cruise-Beweihräucherung, was, glaube ich, unweigerlich passiert hier, dass eben, es wird dann immer sehr viel drüber geredet, was für ein toller Typ der ist und dass er alles selber macht und so weiter. Da war ich dann ein bisschen raus, so gut ich ihn in dem Film fand.
Dinge berichtet während der Aufnahmen und so.
Genau, sowas. Also da ging es dann sehr viel darum und das war dann, ist es nicht so, dass ich jetzt Christopher McQuarrie vorwerfen würde, dass das gelogen ist oder so, aber es ist halt Teil einer, sagen wir, zu Genüge bekannten.
Das steht wahrscheinlich irgendwo im Kleingedruckten.
Tom Cruise Mythologie, genau, irgendwie so. Und was er für ein netter Typ ist. Und dann geht es eben darum, dass, keine Ahnung, da sind sie irgendwo an irgendeinem Drehort und haben nur noch ganz wenig Licht. Und dann sagt Tom Cruise, mach erst mal all die anderen und für mich haben wir dann noch 2 Minuten oder so. Ja, also solche Geschichten halt. Und da habe ich dann ganz am Ende der 6 Stunden irgendwann mal gedacht, so, okay, jetzt ist ja wieder gut. Jetzt habe ich das auch schon verstanden. Tom Cruise ist ein super Typ.
Ich hatte von seinen Tolti
abgesehen. Ja.
Jetzt gerade so ein Meme im Kopf von Bill O'Reilly, wo er dieses I'm doing it live. Kennst du das?
Nee, kenn ich nicht.
So, weil du jetzt sagtest, für mich haben wir dann am Ende noch 2 Minuten.
Ah ja, okay.
Gibt es so einen?
Ja.
Ja, egal. Die Hörer wissen, was ich meine.
Ja, Bill O'Reilly. Das passt auf jeden Fall. Also, ja, ich fand diese 6 Stunden außerordentlich unterhaltsam und interessant, eben weil auch so ins Detail ging. Und was auch sehr interessant ist, ist, Christopher McQuarrie redet relativ ausführlich darüber, wie das abläuft mit den verschiedenen Test-Screenings, wo eben dann hinterher Dinge am Film noch verändert werden und so. Und ich finde das sehr interessant zu hören, wie das eben bei einem Film von dieser Größe ablaufen kann. Und inwiefern er das als Teil des Prozesses ansieht. Ja, also wirklich, wirklich sehr kurzweilig, trotz der 6 Stunden. Empire Film Podcast, Fallout Spoiler Special, vor allen Dingen Teil 2 und 3.
Aber wie der Name schon sagt, erst anhören, wenn man den Film gesehen hat.
Richtig, es bleibt nichts stehen.
Genau, sehr gut. Bleibt nichts stehen, ist schön.
Genau. Ja, gut. Also Mission Impossible Fallout. Ich war dabei.
Ja, genau. Du hast überlebt und hast auch so ein T-Shirt, was das beweist.
I survived Helm's Deep. Ja. Nein.
Gut.
Ja.
Ja, dann mache ich mir jetzt einen Wein auf, beziehungsweise
sehr gut.
Ich trinke diesen letzten armseligen Schluck aus diesem, was ist das hier? Nero d'Avola von Sizilien. Mhm. Der funktioniert eigentlich nur zum Essen, aber egal, da muss ich jetzt durch. Und du berichtest uns davon, was du trinkst, wenn du denn was hast. Und ansonsten.
Ich habe diesmal nicht mal Wasser.
Nicht mal Wasser?
Ich bin in den Keller umgezogen, um den Markt nicht beim Narcos-Schauen zu stören. Und hier habe ich sogar vergessen, mir ein Wasser mit runterzunehmen.
Eieiei. Okay, ja. Dann berichtest du vom nächsten Film, dessen Name mir viel zu lang ist, um ihn vorzulesen, deshalb überlasse ich dir das.
Ich dachte mir schon, dass du dich drückst. Also ein weiterer Film, der auch gerade im Kino läuft, den ich gesehen habe, ist The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, beziehungsweise in Deutschland läuft er unter dem sehr viel handlicheren Titel Deine Juliette.
Ah, ja. Wenn ich das da hinten schnell gelesen hätte, hätte ich mich sehr gut rauswinden können.
Genau. Es geht um deutsche Besatzung auf der Insel Guernsey, also im Channel zwischen europäischem Festland und Großbritannien. Und Ja, was dort eben der Fall ist, ist, die Deutschen sind präsent und zwar in außerordentlich unangenehmer Weise, haben da auch Arbeitssklaven mitgebracht, die sie mit großer Brutalität behandeln. Und unsere Hauptfigur ist eine junge Autorin, die eigentlich in London ist. Und sie bekommt einen Brief von einem Schweinebauern auf Guernsey, der im Prinzip ihre Hilfe dabei möchte, ein Buch zu finden, weil er aus eigenartigen Gründen an einem Literaturclub beteiligt ist. Und also die Hauptfiguren werden gespielt von Lily James und dieser Schweinefarmer ist Michael Huisman. Weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Ist das ein Holländer? Wahrscheinlich ein Holländer. Allerdings kenne ich den aus der wunderbaren Serie Nashville und der spielt auch in Game of Thrones mit. Ein sehr gut aussehender junger Mann. Und ja, sie aus auch etwas verworrenen Gründen fühlt sie sich dann mehr oder weniger gezwungen, da nach Guernsey rauszuziehen. Sie muss da irgendwie hin, aus irgendeinem Grund. Und dort trifft sie dann auf ihn und auf diesen eigenartigen Literaturclub mit dem Namen Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Wir erfahren auch ganz am Anfang des Filmes, dieser Club so heißt. Ja, und dort passiert dann eigentlich genau das, was wir erwarten würden in diesem Film, nämlich, dass sie dort feststellt, dass das, was sie vorher zu Hause hatte, unter anderem einen amerikanischen Verlobten und ihre Karriere und sowas als Schriftstellerin, dass das vielleicht doch nicht das einzig Wichtige im Leben war und dass sie dort auf Guernsey möglicherweise jemanden und etwas findet, was sehr viel wichtiger für sie ist. Ja. Genre ist Romanze, Drama, Historien, Kitsch.
Oh.
ich glaube, das basiert auf einem Roman. Allerdings würde ich mal bezweifeln, dass es ein Roman ist, den man unbedingt gelesen haben muss. Ich weiß nicht. Ja, und gut, es ist die Art von Film, in die man geht, wenn man schon Schmalz sehen möchte. Das verrät einem der Trailer sofort. Es ist alles leicht rosé gefärbt. Lily James sieht wirklich entzückend aus in ihrer zeitgemäßen Kleidung und es gibt sehr viele so Period Details, also vieles, es wurde sehr darauf Wert gelegt, dass das auf eine sehr schöne Weise eben nach der Zeit aussieht, spielt dann auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und naja, es ist zum Beispiel so, der Schweinefarmer hat dann so einen mottenzerfressenen Pullover an, aber es ist wirklich der attraktivste mottenzerfressene Pullover, den man sich überhaupt vorstellen kann, naja. Okay, es gibt keine Überraschung in diesem Film. Er bietet genau das, was man sich jetzt wahrscheinlich vorstellt, nach dem, was ich erzählt habe. Und er ist nicht gut.
Das haben wir jetzt schon so zwischen den Zeilen rausgehört, glaube ich.
Aber ich habe ihn mit ein paar Leuten gemeinschaftlich geschaut, vor allen Dingen Frauen, muss man zugeben. Und die meisten mochten ihn trotzdem. Also, wenn man für dieses Genre empfänglich ist, dann kann man den sich anschauen. Aber ich finde, dafür ins Kino zu gehen, ist eigentlich deutlich übertrieben. Das habe ich jetzt in diesem Fall auch nur getan, weil bei den anderen, also bei meinen britischen Freunden, der eben schon eine Weile als DVD und zum Stream verfügbar ist und sie ihn eben angeschaut haben und ich dachte, okay, dann schaue ich ihn mir mal an. Aber dafür ins Kino zu gehen, ist meiner Meinung nach wirklich nicht notwendig.
Gut, dann empfehlen wir das zu lassen.
Ja,
und
wenn er irgendwann auf Netflix ist, dann.
Dann kann man da sowieso den Titel nicht lesen, weil der passt ja gar nicht in diese kleinen Kästchen rein.
Dann kann man ihn genauso behandeln, wie man Nicholas Sparks Verfilmungen behandelt. Wenn man sich die dann auch anschaut, dann kann man sich auch Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society anschauen.
Wie schön du das nochmal gesagt hast.
Ja, den ganzen Tag geübt.
Die letzten zwei Stunden vor der Sendung. Oh, ich muss das
flüssig. Potato Peel Pie Society. Ja.
Sehr gut.
Ja. Ja. Was für ein beknackter Titel. Das muss man sich schon mal so. Ja.
Ja, das muss man sich auch erstmal ausdenken.
Aber gut, das Buch hieß halt auch so. Also, jetzt die Filmleute sind nicht schuld dran, aber. Ja.
Naja.
Right. So. Oh, ich sehe gerade schockiert, dass dieser Film auf IMDb 7,4 von 10 Punkten hat. Wow. Okay, das ist beeindruckend.
Also irgendwas sehen die Leute darin offensichtlich, was du da nicht siehst. Oder es sind einfach komplett andere Leute. Also.
Ja, also er hat das Herz offensichtlich von manchen Leuten erreicht. Das ist schön. Gut, lass uns über was anderes reden.
Ja, dann red doch mal über Loving Vincent, ein Film mit einem wirklich schönen Plakat, der mir dauernd auf Netflix vorgeschlagen wird, den ich aber noch, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Erzähl.
Nee, daran würdest du dich erinnern, wenn du ihn gesehen hättest.
Vermutlich.
Ist ein Film, über dessen Konzept man sehr wahrscheinlich schon mal was gehört hat, wenn man sich so ein bisschen in diese Richtung interessiert. Es geht um den Maler Vincent van Gogh, auch um sein Leben. Allerdings der Clou ist, dass der ganze Film handgemalt ist. Also er wurde gefilmt und dann wurde jeder einzelne Frame wurde quasi im Stil von Vincent van Gogh nachbearbeitet. Und dabei ist eben also von einer riesigen Anzahl von Malern und Malerinnen. Und daraus ist eben ein Animationsfilm entstanden, der Vincent van Goghs Bildsprache verwendet, um eine Geschichte zu erzählen über ihn. Und zwar sind wir eigentlich nach dem Tod von Vincent van Gogh, also kurz nach dem Tod. Und ein junger Mann, der ihn kannte, naja, sagen wir, der Vater dieses jungen Mannes, war ein Freund von Vincent van Gogh. Und dieser junge Mann versucht jetzt an dem Ort, an dem van Gogh gestorben ist, rauszufinden, wie es zu diesem Tod kam und was mit ihm passiert ist. Weil eigentlich kurz vorher es so wirkte, als ob alles mit ihm okay wäre und jetzt soll das ein Selbstmord gewesen sein oder so. Also er scheint irgendwie nicht plausibel, deswegen fährt er dahin und versucht das rauszufinden. Und da trifft er unter anderem auf eine junge Dame, gespielt von Saoirse Ronan. Und er versucht eben im Gespräch mit Leuten, die in den letzten Wochen von Van Goghs Leben Zeit mit ihm verbracht haben, die was wissen könnten darüber, was mit ihm los war. Und wir kriegen dabei eben auch Rückblenden, die dann in der Regel in schwarz-weiß sind, aber eben immer noch in diesem Bildstil oder so in Grau gehalten, wo wir dann tatsächlich auch Van Gogh selbst erleben. Also wir erfahren was über Van Gogh. Es ist so ein bisschen eine Ermittlungsgeschichte, wenn man so will. Und gleichzeitig haben wir eben diese Optik, die wirklich sehr beeindruckend ist. Also das ist erstmal so das Konzept. Auch diesen Film habe ich mit meinem Filmclub gesehen und die überwältigende Reaktion von fast allen, die ihn gesehen haben, war tolles Konzept, beeindruckende Optik, aber erzählerisch funktioniert das nicht so ganz oder man hat sich vielleicht mehr erwartet von der anderen Ebene des Films. Also während die Optik toll ist, hat der Film dann doch sehr viele von den Zuschauern nur ein bisschen verloren und sie waren dann im Nachhinein doch ein bisschen enttäuscht. Bei mir ist so, dass, glaube ich, der erste Eindruck, als ich ihn geschaut habe, war auch so ähnlich. Aber dann, als ich ihn so ein bisschen sacken lassen habe, habe ich meine Meinung, glaube ich, ein bisschen geändert. Ich finde nicht, dass es ist kein Film, wo du so hinterher denkst, oh toll, der hat mich jetzt total überzeugt, sondern er lässt einen mit zum Teil ein bisschen unbefriedigten und vielleicht etwas komplizierteren Gefühlen zurück, als man es gerne hätte. Aber ich bin inzwischen gar nicht mehr unbedingt der Meinung, dass das was Negatives ist oder dass das was Negatives über die Qualität, auch die erzählerische Qualität des Films aussagt. Ich finde, dass vielleicht das sogar eine Leistung ist, dass er sperriger ist, nicht so gefällig erzählerisch, wie man ihn vielleicht gerne hätte. Aber gut, das sind jetzt halt auch meine üblichen, sagen wir, Arthouse-Gelüste und meine sehr hohe Toleranz für Dinge, die sich nicht einfach so wegschauen lassen. Das muss jetzt nicht jedem so gehen. Insofern, wie gesagt, überwältigende Meinung war sehr schön anzusehen, aber vielleicht nicht ganz erfolgreich. Ich finde, wunderbar anzusehen und interessant, aber bisschen anstrengender, als ich vorher erwartet hatte.
Und wie ist das, also läuft sich dieser Effekt tot, wenn man dann so eine Weile zuguckt, dass man dann irgendwann denkt so, ja, okay, alles gezeichnet, verstehe, aber oder bleibt das oder gewöhnt man sich dran und sieht es dann irgendwann nicht mehr oder wie ist das?
Also ich finde, man gewöhnt sich nicht dran. Es hat immer was Verfremdendes auf jeden Fall. Und ich finde, die Art, wie zwischen den Bildern gewechselt wird, macht es sehr interessant. Es ist nicht so, also es ist nicht auf so eine Weise, also ganz bewusst nicht so flüssig animiert, sondern du hast immer so das Gefühl, du hast ein Bild, du hast auch zwischendurch immer so Vorstellungen von Gemälde, Standbild, das sich dann aber verändert und so ein bisschen in sich zusammenschmilzt oder so in Teilen dann so abschmilzt und dann zu was anderem wird. Und für mich hat sich dieser Effekt nicht, also ist er nicht irgendwann langweilig geworden. Ich fand eigentlich bis zum Schluss das sehr spannend visuell und habe das sehr, sehr gerne gesehen. Ja.
Cool.
Aber eben schon, es ist nicht, der Film ist nicht süffig. Wenn man das erwartet, dass man einfach am Schluss denkt, ach, war das schön, dann könnte es gut sein, dass man ein bisschen enttäuscht ist. Aber ich finde, er ist wirklich sehr sehenswert. Ja, würde ihn empfehlen. Loving Vincent.
Gut. Den gibt's, du hast ihn bei Amazon gesehen. Ich glaube, mir wird er dauernd bei Netflix um die Ohren gehauen. Dann gibt's den wahrscheinlich.
Ah, vielleicht habe ich ihn auf Netflix gesehen. Vielleicht irre ich mich. Ich weiß nur, dass ich nichts dafür bezahlt habe.
Okay.
Vielleicht, gut, vielleicht war es auch auf Netflix. Kann
vielleicht
sein.
Springt ja. Er da auch auf beiden rum. Egal. Gut, das wär's mit dem Bewegtbild-Content für heute. Ich hätte noch eine App-Empfehlung mal wieder. Ein relativ sinnloses Spiel. Es fällt, glaube ich, in diese
Ist immer gut, wenn eine Empfehlung anfängt mit ein relativ sinnloses.
Ja. Okay. Ja. Ich glaube, diese Game-Kategorie hat irgendwie so eine Mischung aus Cookie-Clicker und Idle Game. Also es heißt Universal Paperclips.
Und, okay.
Die Prämisse des Spiels, wenn man das überhaupt ein Spiel nennen kann, ist, dass man eine AI ist, also eine Welt, eine künstliche Intelligenz, die versucht, Paperclips herzustellen und die sich zum Ziel setzt, ja, wie so AIs halt immer sind, sie wollen immer mehr mächtiger werden, immer mehr können und die, ja, alle Paperclips herstellen, die man herstellen kann. Und zwar relativ ausbeuterisch und bei der Gelegenheit erklärt dieses Spiel einem relativ viel über Kapitalismus, über Spieltheorie und über noch mehr Dinge. Es fängt also ganz harmlos an. Am Anfang kannst du Paperclips nur herstellen, indem du auf einen Knopf drückst und dann wird ein Paperclip hergestellt und dann drückst du nochmal drauf und dann hast du zwei. Und dann legst du einen Preis fest und dann wird der irgendwann verkauft, der Paperclip, und dann kriegst du das Geld. Und irgendwann geht dir der Draht aus und dann musst du neuen Draht kaufen und das ist sehr mühsam, so am Anfang, ja. Und dann kann man automatische Paperclip-Maschinen bauen. Und dann geht das einfacher, dann muss man nicht mehr selber klicken. Kann man immer noch, aber muss man nicht mehr, weil jetzt hat man ja diese Maschine. Und dann kann man diese Maschine irgendwann updaten und kann die, dann ist sie schneller und dann kann man seine Preise eben anpassen und dann kann man ein bisschen Marketing machen, damit die Dinger sich besser verkaufen für höhere Preise. Und das Ganze passiert auf einer reinen Textebene. Also das ist ein Smartphone-Spiel, gibt's für Android und iOS, aber man sieht eigentlich nichts weiter als Text. Also da ist nur Text auf dem Bildschirm und Knöpfe, auf die man klicken kann, aber es gibt keinerlei Grafiken, keinerlei Bilder, es findet alles in deinem Kopf und im Text statt. Und da laufen dann so Zahlen durch die Gegend, also hier, das kosten deine Paperclips gerade, so viel Geld hast du gerade, so viele hast du schon hergestellt, so viele Autoclipper, also so Maschinen, die Dinger bauen, hast du und das ist dein Restvorrat an Draht und der kostet im Moment so viel und dann ist wieder so ein Knopf, wo du den kaufen kannst und so geht das immer weiter und relativ schnell, also das läuft so nebenher, man lässt das Handy so neben sich liegen und irgendwann drückt man dann wieder mal auf irgendwas und kauft irgendwas und es läuft so nebenher, aber irgendwie entwickelt es eine Sogwirkung, dass man ständig die neuen Updates erfinden möchte und immer alles noch schneller und besser machen will und den Preis wieder anpassen, damit das optimal, damit sich nicht zu viel viele Paperclips bei einem aufstauen, man alles gut abverkauft kriegt, dann justiert man dauernd an dieser Preisschraube und kauft den Rohstoff zu den, also diesen Wire, also den Draht zu möglichst günstigen Preisen, und irgendwann kann man dann anfangen, sein Geld an der Börse zu investieren und noch abgefahrene Updates zu installieren, und irgendwann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber sagen wir mal so, die Ressourcen, was man auf der Erde in Paperclips verwandeln kann, ist relativ schnell erschöpft. Das Spiel ist dann aber noch lange nicht zu Ende, sagen wir es mal so. Also da müssen noch sehr, 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 sehr viel mehr Paperclips hergestellt werden, bevor das Spiel zu Ende ist. Und es wird komplett abgefahren. Es wird komplett absurd am Schluss. Und man kann es durchspielen innerhalb von einem Tag oder so. Und man kann sich aber auch natürlich mehr Zeit lassen, weil das Spiel lässt sich jederzeit unterbrechen. Wenn du die App zumachst, dann hält es einfach an. Und wenn du wieder reinkommst, dann geht alles genauso weiter, als wärst du nie weg gewesen. Und dann kannst du da weiter klicken und deine Paperclip-Produktion optimieren. Und ja, das hat keinen tieferen Sinn, außer Zeit zu vernichten. Und es macht es aber sehr effizient. Ja, mehr will ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Also es ist ein eigenartiges Spiel, ein eigenartiges Zeitvernichtungsinstrument, das einmal so, ich glaube, ich habe gebraucht, insgesamt, das zeigt es dir am Schluss an, wenn du den Zustand des Universal Paperclips erreicht hast, nämlich alles in Paperclip umgewandelt hast, was geht, da habe ich 6 Stunden 39 gebraucht, insgesamt, die ich davor geklickt habe, sozusagen, natürlich zerhackt in tausende von kleinen Episoden, aber das heißt, man kann das locker an einem verregneten Nachmittag durchkriegen, aber man muss nicht. Man kann sich da auch sehr viel mehr Zeit für lassen. Ja. Ist schon relativ, also ist nicht mehr ganz so neu. Gibt es auch irgendwie als Webversion für, also kann man es, glaube ich, im Browser spielen. Aber ja, ich habe jetzt die Smartphone-Version davon ausprobiert und das hat für mich ganz gut funktioniert. Ja. So viel dazu.
Sehr gut.
Universal Paperclip.
Alle, die noch mehr Zeit vernichten wollen.
Ja, das ist ja, man kann die natürlich auch nebenbei vernichten. Das erfordert nicht permanent die ganze Aufmerksamkeit. Also.
Okay.
So. Wie ist das dann? Dann hat man Zeit vernichtet, die man aber nicht hauptsächlich verwendet hat. Also ist die eigentlich gar nicht vernichtet gewesen, nur so zum Teil so.
Okay, also man hat nur was anderes schlechter gemacht, weil man gemultitaskt hat.
Ja, das könnten böse Zungen jetzt behaupten, dass das so ist, ja.
Tja. Aber vielleicht ist man danach fröhlicher oder sowas.
Ja, irgendwas kommt immer bei rum. Man möchte ja eine Büroklammerfabrik gründen sofort danach.
Ja, ich, wenn ich Büroklammer höre, dann denke ich sofort an dieses unsägliche Word-Ärgernis.
Karl Klammer oder Clippy. Ah, Clippy, okay. Wie er im Englischen
hieß. Das hatte ich Gott sei Dank vergessen, diesen Namen, aber.
Ja, der ist ja geradezu eine Ikone der Computergeschichte.
Ja,
dieses ist dämliche, das so? Viech. Ja, naja. Es war halt so der Beginn der, wo man versucht hat, so Programmen ein bisschen Leben einzuhauchen und ihnen eine Persönlichkeit zu geben. Ist ja relativ kurz danach wieder eingestampft worden, diese Idee.
War nicht so ein Erfolg.
Naja, die Leute möchten halt nicht, dass sie so ein vorlautes Drecksding da an der Seite hängen haben, was einen immer bevormundet.
Hat ja auch wirklich überhaupt nicht geholfen, also ernsthaft, wenn man mal wirklich was gebraucht hat.
Ja gut, das ist mit den meisten Hilfesystemen ja heutzutage noch so.
Ja.
Ich habe heute mal wieder in der Microsoft-Dokumentation rumgelesen von einem relativ neuen Produkt. Da drückt man dann F1 und dann kommt in eine Hilfeseite, die einfach keinerlei Texte enthält. Das ist einfach so, da ist halt zusammengefasst, wie die Funktion heißt. Da sieht man, dass es die gibt und dann ist da noch so Kästchen für so Details, aber die sind alle leer und unten steht dann nochmal, wo man see also, und da kannst du dann klicken und dann kommst du zu anderen Funktionen, die auch nicht beschrieben worden sind, sondern wo einfach nur so die Platzhalter von den Artikeln, aber da, wo die Texte hin müssten, da ist nichts. Und oder halt so ein halber Satz oder so, wo steht ja, hier ist, das ist nicht eine Funktion, die irgendwie Open irgendwas heißt und dann steht im Text Opens sowieso. Und dann denkst du dir, ja, das, so ist der Name von der Funktion. Das, ein bisschen mehr Text wäre schon geil gewesen. Also so Hilfesysteme, die nicht helfen, das gibt es auch heute noch reichlich.
Ja.
Ja, nur die laden heutzutage länger. Weil es ist immer mehr Prompt dabei, mehr Webseite.
Und das nennt sich dann Fortschritt.
Ja, das nennen sie Fortschritt.
Toll. Ja.
Tja.
Sehr gut.
Aber hey, wir brauchen schon Dokumentation. Das ist doch
richtig.
Wir haben doch da so fancy Produkt gemacht, da muss doch jetzt nicht noch Dokumentation sein. Das kostet ja nur Zeit. Ja, nee, damit mit dieser traurigen Zusammenfassung der State of the Computer Industry können wir euch dann jetzt entlassen in den Tag, die Nacht oder den Morgen.
Boah, jetzt war mal fix heute.
Ja. Wann hörst du immer Podcasts? Morgens, abends, mittags?
Beim Putzen, also meistens irgendwann tagsüber. Ich habe eigentlich im Moment keine andere Zeit, wo ich das sinnvoll integrieren kann, insofern nur beim Putzen. Ja. Und da ich pro Woche keine 8 Stunden putze oder so, kann man sich schon ausrechnen, wie viele Podcasts ich im Moment höre. Ein, so
ungefähr. Ja, ja.
Und wenn es dann so ein Fallout-Special in 6 Stunden gibt, dann höre ich eben 3 Wochen keinen anderen Podcast oder sowas in der Art.
Oh, weia.
Ja, ich komme nicht voran im Moment.
Ja. Ich höre immer beim Fahrradfahren, morgens zur Arbeit und abends zurück. Und in der Mittagspause, wenn ich allein essen gehe. Und ja, auch beim Putzen, aber das... da ist dann meist irgendwie noch, läuft noch ein Kind um mich rum oder so und dann kann man immer nur mit einem Ohr hören.
Ja, das stimmt. Das kommt noch dazu.
Genau.
Der eine Podcast, den ich pro Woche mit einem Ohr höre. Ja.
Ja, nee, aber Fahrradfahren, das geht ganz gut. Da kann man, also ich meine, ja, das ist wahrscheinlich nicht empfohlen und so. Man soll es nicht zu laut machen, damit man irgendwie noch was mitkriegt von um sich rum. Aber ja. Also ich mir so eine Pressluftfanfare von so einem Krankenwagen oder eine Hupe oder so nehme ich schon noch wahr. Es geht schon.
Ja, ich höre ja sowieso ein bisschen schlecht, deswegen traue ich mich sowas eigentlich nicht. Bin schon, also ich gehe schon ungern mit irgendwie Kopfhörer irgendwo in der Gegend rum, auch wenn ich Musik höre oder sowas. Weil ich glaube, dass wenn man sowieso etwas eingeschränkte Hörfähigkeit hat, dann ein bisschen zu gefährlich ist.
Da habe ich quasi das exakte Gegenteil. Ich gehe quasi nicht ohne Kopfhörer aus dem Haus.
Tja.
Gut, also wie auch immer ihr das macht, das könnt ihr auch zum Beispiel in die Kommentare schreiben oder uns auf Twitter mal entgegenwerfen.
Genau, aber wenn ihr uns jetzt gerade anhört, dann ist das schon mal ein guter Anfang.
Das ist schon mal, dann ist schon mal alle Punktzahl bei euch. Und wenn ihr dann noch auf sneakpod.de kommt und dort Kommentare hinterlasst zur aktuellen Sendung, dann kriegt ihr nochmal Bonuspunkte. Die später in Gummipunkte umgewandelt werden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Nicht zu verwechseln mit Gummibärenpunkte, weil sowas haben wir nicht.
Nee, die gibt's woanders.
Tja.
Bis dann.
Bis bald.